Vielleicht sind sie auch genervt, dass der Iran-Krieg die ganze Performance seit dem Jahresanfang wieder aufgefressen hat. Vielleicht sind sie unsicher, ob die Technologieunternehmen ihre Bewertung wirklich wert sind. Vielleicht wissen sie auch nicht, wohin sie sich auf der Welt hin diversifizieren wollen, wenn sie sich von den USA etwas unabhängiger aufstellen wollen. Ja, für all diese Zweifler haben wir heute was ganz Spezielles und Tolles. Wir sprechen über einen Alleskönner. Wir sprechen über Infrastruktur. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Freuen sich auf eine spannende Folge. Was versteht man wirklich unter Infrastruktur? Und welche Rolle spielen Europa, die USA und Asien in einem Infrastrukturportfolio? Und wie unterschiedlich sind dort die jeweiligen Infrastrukturtrends? Ist künstliche Intelligenz für Infrastrukturunternehmen eher Risiko oder Rückenwind? Und wie stark hängt Infrastruktur von politischen Programmen, Subventionen oder staatlichen Infrastrukturpaketen ab?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gehen. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desaster.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 161 in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und wir sprechen heute über einen echten Alleskönner. Wir sprechen über Infrastruktur. Das ist eine Partnerfolge gemeinsam mit Wellington und gemeinsam mit Sascha Hasterock, den wir zum ersten Mal im großen Bild begrüßen, sprechen wir über den Enduring Infrastructure Assets Fund und fragen uns, ja, warum ist das denn eigentlich ein Alleskönner? Naja, zum einen, weil diese Asset-Klasse helfen kann, schwierigen Bewertungsfragen aus dem Weg zu gehen, die wir in ganz vielen anderen Teilen unseres Portfolios jeden Tag schmerzlich diskutieren. Gleichzeitig hat Infrastruktur ein robustes Wachstum. Wir sprechen da sehr detailliert drüber. Wir haben eine spannende Dividendenrendite. Und hinzu kommt, dass das Portfolio unter geopolitischen Konflikten, wie aktuell dem Iran-Krieg, kaum leidet, aber sein Kernmodell über künstliche Intelligenz kaum disruptierbar erscheint. Und vor allem erzeugt Infrastruktur im Zusammenspiel mit anderen Asset-Bausteinen, vor allen Dingen mit anderen Aktiensegmenten, ein ziemlich spannendes Korrelationsprofil und kann das Gesamtrisiko dadurch erheblich senken. All diese Facetten beleuchten wir gemeinsam im Detail mit Sascha Hasterock. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge. Zum ersten Mal im großen Bild begrüße ich ganz herzlich Sascha Hasterock von Wellington. Herzlich willkommen, Sascha.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Christian.
Wir sprechen heute über Infrastruktur. Das ist ein wichtiges Thema, aber wir wollen vielleicht zuerst mal kurz kennenlernen, wer du bist und wer Wellington ist. Wellington ist ein Name, dem wir jeden Tag begegnen und da lesen und hören wir viel. Aber womit sollten wir als Investoren Wellington verbinden?
Ja, vielen Dank. Interessante Frage. Ich glaube, wenn man mal uns als Haus beschreiben sollte, dann kann man sich wirklich daran ausarbeiten, dass wir so die Werkbank im Asset Management sind. Wir kommen ursprünglich eben aus den USA, aus Boston und sind eigentlich auch in den USA schon sehr lange bekannt dafür, eben Sub-Advisory zu machen, also eben die Portfolio-Management-Leistung für andere Kunden eben bereitzustellen. Das machen wir auch in Deutschland schon sehr lange, seit über 20 Jahren und sind jetzt eben auch seit einigen Jahren hier im Bereich Wealth Management und eben für die Wealth, den Wealth-Bereich eben dann auch unterwegs und wollen dort eben auch weiter Kunden gewinnen mit unseren Fondslösungen, die wir dann eben auch anbieten und haben natürlich jetzt gerade auch mit dem Thema Infrastruktur eins, muss man sagen, schon der interessantesten Themen, die glaube ich so aktuell am Kapitalmarkt gespielt werden als Strategie, die wir eben aber auch dann auf der anderen Seite schon lange machen. Und ich glaube, das ist dann auch wiederum eine Thematik, die für uns ganz wichtig ist. Wir sind eine private Partnerschaft. Das heißt, wir sind eben nicht an kurzfristige, ich sag mal, Aktionärsthemen etc. gebunden, sondern wir überlegen uns wirklich sehr langfristig, wenn wir eine Strategie auflegen. Und das Gleiche haben wir dann eben auch beim Thema Infrastruktur gemacht, wo wir eben schon im Jahr 2010 in der Strategie selber und im Jahr 2013 eben mit dem Usage-Fonds, über den wir heute sprechen wollen, dann eben umgesetzt. Und das heißt eben, wir haben hier eine sehr langfristige Denke, was eben dann auch sowohl Strategien angeht auf der einen Seite, aber natürlich dann auch die Überlegung, okay, wie kann man den eben auch langfristig Alpha generieren, was natürlich gerade dann auch in diesem sehr volatilen Marktumfeld und die sehr nachrichtengetriebenen Marktumfeld, glaube ich, sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant dann auch sein kann.
Und deine Rolle kann man sich sozusagen als den Botschafter aus dem Maschinenraum vorstellen?
Ja, es ist, hast du ganz gut ausgedrückt. Wir im globalen Portfolio Advisor Team sind eigentlich dafür da, gerade auch für die lokalen Märkte dann eben auch ja die Portfolio Manager eben zu unterstützen, eben dann auch sehr eng, aber auch mit den Portfolio Manager Teams, mit den Makroteams, die wir im Haus haben, weltweit eben zusammenzuarbeiten und dann eben die ganzen Informationen zusammenzuführen und in kundengerechte Sprache und eben dann auch ja in den jeweiligen Märkten dann eben auch zu mitzugeben und dann eben auch zu präzise dann eben auch diese Antworten zu geben.
Dann freue ich mich, dass wir jetzt mal in den Fonds reingucken. Das Thema haben wir schon genannt und wir sprechen über das Thema Infrastruktur in der Zeit, in der es eigentlich nicht besser und wichtiger wäre, weil wir, ich sage das mal so aus meiner Perspektive, erstens immer noch dem Imperativ ausgesetzt sind, uns schrittweise, und das gilt für den einen oder anderen Investoren in der verschärften Form und für manche etwas milder, dass wir uns vom amerikanischen Markt oder von der Technologielastigkeit des amerikanischen Marktes ja schrittweise immer noch so ein bisschen emanzipieren müssen. Zweitens haben wir aktuell diese Rotation oder nicht aktuell, seit Jahresanfang oder seit Jahresende letzten Jahres gesehen, von Soft Assets zu Hard Assets. Da denkt man natürlich auch in irgendeiner Form sofort an das Thema Infrastruktur. Da werden wir gleich mal eine Einordnung treffen, ob das auch aus deiner Perspektive so zu benennen ist. Und dann haben wir momentan den Iran-Krieg, der ziemlich viele Fragen aufwirft. Und eigentlich diese Rotation von Soft zu Hard Assets an vielen Stellen zum Stoppen gebracht hat und uns aber zeigt, dass wir in Europa da viele Hausaufgaben haben. Wir sind immer noch sehr abhängig von externer Energie. Die Amerikaner haben letztes Jahr ihren Energiehunger dokumentiert. Also es gibt ganz viele Themen, ganz viele Fragestellungen. Und wir schrauben euren Fonds auf. Wir gucken rein. Wir überlegen uns, welche Ideen sind da drin. Und wir vergleichen oder nehmen diesen Fonds auch mal als Baustein in einem Gesamtvermögen und gucken uns mal an, was der Baustein eigentlich wirklich kann. Ich würde dich einladen, Sascha, vielleicht mal kurz was über den Fonds zu sagen. Du hast schon gesagt, seit wann es ihn gibt. Sag vielleicht mal so zum Einstieg die wichtigsten Dinge, die wir wissen sollten über die Idee des Fonds, über den Inhalt und vielleicht auch über die Frage, haben wir da ein globales Instrument? Also hilft uns dieser Fonds dann auch von, ich sag mal, dem amerikanischen Aktienexposure oder dem Technologie-Exposure wirklich unabhängig zu machen?
Ja, super. Ich glaube, das sind ganz viele Themen, die du angesprochen hast. Ich meine, da passt ja natürlich auch der Name des Podcastes, das große Bild, weil ich glaube natürlich, es gibt kein Thema, was, glaube ich, diesen Begriff, das große Bild, irgendwie besser beschreibt als Infrastruktur, ja, weil wir eben Infrastruktur, und da komme ich jetzt so etwas auch zur Strategieausgestaltung, natürlich immer auch global denken, also bei uns. Also wir haben ein globales Aktienportfolio im liquiden Bereich, das heißt, kein LTIF, keine illiquide Systematik dahinter, sondern im liquiden Aktienbereich. Und unser Fokus liegt vor allen Dingen auf zwei Themen. Auf der einen Seite wollen wir ein Portfolio aufbauen, was rohstoffunabhängig funktioniert, ja, also wo es eben nicht auf die Rohstoffpreise angeht, da können wir auch gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Und wir wollen ein Portfolio aufbauen, was auf der anderen Seite auch konjunkturunabhängig ist, eben dann die Infrastrukturanlagen oder Infrastrukturinvestments rausfiltern, die wir eben oder wo wir eben sehen und glauben, dass sie eben auch unabhängig von Konjunkturzyklen funktionieren. Auch da können wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Wie schaffen wir das im Großen und Ganzen? Wir schaffen das damit, dass wir vor allen Dingen Unternehmen uns rausfiltern, die auf der einen Seite reguliert sind, ja, also entweder im regulierten Markt unterwegs sind oder ganz lange Verträge haben. Also sprich, wenn Sie heute eine Mautstraße, einen Mautstraßenanbieter haben, ja, dann hat er meistens eben 10, 20, 30 Jahre lange Verträge in diesem Fall. Und das sind eben auf der einen Seite die Unternehmen, die wir da rausfiltern. Und dazu kommt noch, wir wollen eben dann auch sicherstellen, dass wir Unternehmen ins Portfolio mit aufnehmen, die heute eben schon gutes Geld verdienen, eben die heute schon viel Free Cashflow generieren mit ihren Anlagen und auf der anderen Seite dann aber auch in ihr Geschäft investieren. Das bedeutet, die sozusagen, ja, ich sage immer, das ist der Growth Part des Portfolios, ja, zu sagen, okay, wir wollen eben auf der einen Seite den Value Part haben, eben was verdient das Unternehmen heute schon, wie sind die Cashflows, wie schafft das Unternehmen dann auch den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, und der Growth Part ist dann obendrauf nochmal zu sagen, okay, aber wenn dieses Unternehmen heute schon gutes Geld verdient, wie schafft es denn eben dieses Unternehmen am Ende des Tages dann auch langfristigen Mehrwert zu schaffen im Unternehmen? Und es bedeutet meistens eben auch mal wieder beim Beispiel Mausstraße zu bleiben oder Mausstraßenanbieter zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn eben auch die Mausstraße zu modernisieren, neue Mausstraßenverträge abzuschließen, neue Mausstraßen zu bauen, neue Flughafenkonzessionen irgendwie mir anzuschaffen, ja. Also eben, dass wir eben nicht wollen, dass eben alles, was an Free Cashflow generiert wird, ausgeschüttet wird an die Anleger und ich dann am Ende eine Dividendenrendite von 6, 7, 8% habe, aber dann am Ende die Substanz leidet, sondern wir wollen eben dann beides schaffen, eben eine gute Dividendenrendite im Portfolio aufzubauen, eben mit Unternehmen, die auch aus diesem Cashflow heraus in ihre Substanz investieren und daraus dann eben am Ende des Tages auch wieder weiteres Wachstum für die Zukunft dann auch in dem Fall auch generieren. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns schon sehr stark von vielen anderen Anbietern am Markt dort, auch im liquiden Bereich, wo wir eben klar sagen, was unsere Grenzen sind, in die wir da investieren wollen.
Ja, aber da war schon mal eine ganz wichtige Kombination aus zwei Stärken, nämlich einerseits dem Growth- und dem Value-Bereich. Den Value-Bereich suchen wir, seit wir gelernt haben, dass Software und andere Dinge disruptiert werden können. Den Growth-Bereich brauchen wir langfristig für strategisch sinnvolles Wachstum und viele Dividendenaktien, das sage ich auch mal aus meiner Perspektive, die wir uns normalerweise ins Dividendenportfolio packen, die haben schlichtweg kein Wachstum und schütten einen Großteil ihrer Erträge als Dividende aus, und dass mir mit dieser Idee dann tatsächlich der langfristige Kapitalerhalt gelingt, I don't know, da müsste man vorsichtig sein, und genau das haben wir hier eben nicht. Das werden wir nachher noch mit Zahlen belegen, wenn wir mal die einzelnen Dinge so ein bisschen durchmessen und besprechen. Freue mich drauf. Welche Branchen finden wir denn in einem Infrastrukturfonds? Das kann ja alles sein. Man kann sich ja alles vorstellen, und vielleicht ist man dann auch bei der ersten Idee so ein bisschen fehlgeleitet, was da eigentlich drin ist. Also sind da vornehmlich das, was wir damit antizipieren, wenn wir an das Konjunkturpaket in Deutschland denken, das ja sehr prominent im europäischen Kontext steht. Und das Erste, was uns da einfiel, als wir angefangen haben, über Infrastruktur nachzudenken, waren dann Bauunternehmen und Zementunternehmen und ähnliches. Aber eigentlich ist das Thema ja viel weiter gefasst. Also was ist denn sozusagen das, was wir in dem Fonds finden?
Ja, und du sprichst einen guten Punkt an. Ich glaube, was die Schwierigkeit ist, auch für Kunden am Ende des Tages Infrastrukturfonds miteinander zu vergleichen, ist ja die Situation, dass der Begriff Infrastruktur ja nicht geschützt ist. Also es gibt ja keine Definition für Infrastruktur. Das heißt, es gibt teilweise Mitbewerber, da hast du Tech-Werte mit dabei, die natürlich sagen, okay, Infrastruktur für Tech etc. dann auch, ja. Und da sind wir etwas anders aufgestellt, da sind wir sehr klar in unserer Definition auch vom Thema Infrastruktur. Deshalb heißt der Fonds auch Enduring Infrastructure Assets. Also wir wollen ausschließlich Enduring Assets haben im Portfolio. Das bedeutet Unternehmen, die eben langfristige oder langlaufende Vermögen auch besitzen, ja, beispielhaft ist zum Beispiel ein Stromnetz, ein Gasnetz, ein Wassernetz etc., eine Mautstraße, ein Flughafen etc., ja, also alles Dinge, die eben eine lange Laufzeit haben auf der einen Seite, aber durch die Regulierung wir heute schon eben sehen können, was diese Unternehmen auch an Cashflow generieren über die nächsten 10, 15 Jahre mit ihren Sachen, ja, das bedeutet, gerade diese Stabilität mit ins Portfolio bringen, ja, das bedeutet, vor allen Dingen geht es uns darum, eben ein Portfolio aufzubauen, was eben eine gute Performance liefert, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das geklappt hat über die letzten Jahre, und auf der anderen Seite eben dann auch eine Marktvolatilität eben mitzugeben, wo wir eben eine klare Differenzierung auch haben zu heute sehr, ich würde mal sagen, sehr Tech, vielleicht dann auch sehr medizinaltechnisch ausgeprägten Portfolien, ja, die natürlich da auch sehr viel in diesen Bereichen unterwegs sind, und dann eben ein Gegenpol zu sein, eben für diese High-Beta-Strategien, die natürlich sehr viel am Markt unterwegs sind, als Core-Baustein für das Thema Infrastruktur, um dann eben auch ein Basisinvestment zu sein in diesem Bereich.
Du sprichst die Infrastruktur an als regulatorisch oder als Regulierungsthema und viele Investoren schrecken vor dem Thema Regulierung zurück. Jetzt muss man das mal in Kontext stellen dessen, was Staaten künftig tun werden im Zuge ihrer Haushaltsnotlagen, die wir sehen und die auch zweifellos kommen werden, mit Blick auf die Privatisierung von Infrastruktur. Das ist ja eine Entwicklung, die hat schon begonnen und sicherlich wird das fortschreiten. Wie schätzt du denn die Chancen, die Möglichkeiten und damit sozusagen auch den positiven oder negativen regulatorischen Einfluss auf euer Geschäftsmodell, also auf den Enduring Infrastructure Assets ein? Das ist, wenn ich es richtig rausgehört habe, aus deiner Sicht eine große Chance.
Ich meine, am Ende des Tages muss man sich dann auch wieder das ganze Thema Infrastruktur in Perspektive setzen. Ja, wir hatten die letzten 20 bis 30 Jahre, hatten wir die Annahme, dass Infrastruktur immer verfügbar ist, immer vorhanden ist, dass Infrastruktur einfach auch im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Rechnung irgendwie auch nichts kostet, ja, sondern die ist einfach da, da wird ein bisschen die Straße geflickt und dann ist alles wieder gut. Und ich glaube, was wir schon die letzten 2 bis 3, 4 Jahre gesehen haben, gerade auch überschwappend aus den USA auf der einen Seite, aber auch die Investitionen, die zum Beispiel auch China über die letzten 20 bis 30 Jahre getätigt hat, ist, dass Infrastruktur inzwischen wirklich nicht nur eine Bestandsverwaltung ist, ja, wie wir es in Deutschland zum Großteil sehen, wo wir ja auch vielleicht, wenn wir dann vielleicht auch nochmal auf das Paket der Bundesregierung gehen, ja auch eher mehr Bestandsverwaltung aktuell dann durchführen, als jetzt wirklich Neuinvestitionen tätigen. Und das ist der große Unterschied ist eben, dass wir aus diesem Bestandsverwaltungsmodus rauskommen müssen in vielen Bereichen. Denn das, was die letzten 20 bis 30 Jahre verwaltet worden ist, reicht eben auf der einen Seite nicht mehr aus. Ja, also sprich, die Substanz per se ist eben schlecht geworden in vielen Bereichen, sei es Stromnetze, Straßen etc. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber auch, dass die Herausforderungen, die geopolitischen Herausforderungen, die wirtschaftlichen Herausforderungen, so groß sind, dass wir eigentlich neben der Modernisierung der Infrastruktur vor allen Dingen neue Infrastruktur brauchen und zwar auch andere Infrastruktur, als wir sie vielleicht in den letzten 20 bis 30 Jahren verwendet haben. Wenn ich überlege, wie wir Energie produzieren wollen in der Zukunft, wie wir aber auch diese Energie speichern wollen. Ja, wir haben ja gerade durch das Thema USA, Iran natürlich eine sehr große Fokussierung auf Energiepreise, auf Gaspreise, Ölpreise. Das heißt, diese Veränderungen in der geopolitischen Situation, aber dann auch in der wirtschaftlichen Situation, wie wollen wir in Zukunft Geld verdienen für die Gesamtgesellschaft, ja, finden die Industriearbeitsplätze noch statt, wenn ich eben einen Industriestrompreis habe von 20 Euro, wenn ich in China 3 habe oder in den USA 5, ja. Also diese ganzen Überlegungen, die wir heute und die auch für mich persönlich in der heutigen grundlegenden Diskussionen um Zukunftsthemen auch in der politischen Auseinandersetzung natürlich unheimlich fehlen. Ja, also diese Themen, wie schaffe ich es denn auch, den Topf, den ich verteilen möchte, dass der nicht kleiner wird, ja, sondern größer wird. Und das schaffe ich eben insofern dann immer nur, wenn ich schaffe, dass eben Industrie angesiedelt wird, dass die Preise für Energie günstig sind, etc., etc., dass Steuern ansteigen. Und da ist wiederum das Thema Infrastruktur, kommt eben aus dieser Verwaltungsbasis raus, ja, und ist wirklich inzwischen ein sehr großer Wachstumstreiber vieler Gesellschaften oder vieler Regionen der Welt, eben zu wissen, ohne diese Infrastruktur funktioniert eben auch eben kein weiteres Wachstum mehr in Zukunft, denn du hast gerade schon gesagt gehabt, wie schaffen wir es denn, uns von so einer Tech-Thematik abzugrenzen? Natürlich indem wir eben schaffen, die Infrastruktur so aufzubauen, dass wir eben auch selber in der Lage sind, diese Abhängigkeit von China, von den USA eben auch in diesem Tech-Bereich geringer werden zu lassen. Und dann habe ich eben auch noch nicht über die ganzen geopolitischen Krisenherde gesprochen, die natürlich auch eine große Rolle spielen. Also du siehst, dieses Feld ist sehr breit, die Herausforderungen sind sehr groß und deshalb sehen wir auch sehr stark jetzt seit 3 bis 4 Jahren auch vor allen Dingen den Fokus auch von vielen Investoren in diesem Bereich, weniger auf den Verwaltungsmodus, sondern vielmehr auf die Überlegung, okay, in welche Bereiche werden denn zentral sein für die nächsten 10 bis 20 Jahre und in welchen Bereichen schaffe ich es dann eben auch, selbst in diesem regulierten Bereich, ja, der ja natürlich jetzt nicht so eng reguliert ist, wie man es vielleicht von anderen Bereichen vielleicht auch kennen würde, wenn wir über Regulierung sprechen, dann eben dann auch für meine Portfoliokonstruktion eben einen sehr, ja, wachstumsstarken und eben dann auch sehr schwankungsunanfälligeren Baustein mit aufzunehmen, dann ins Portfolio.
Also die Geschäftsmodelle im Enduring Infrastructure Assets haben eine große Notwendigkeit. Das heißt, die werden uns helfen, dass wir in Europa, aber auch in den USA, wir sind ja hier global aufgestellt, beleuchten wir gleich noch, zukunftsfähig bleiben, zukunftsfähig werden. Und jetzt, du hast es angesprochen, haben wir seit ein paar Tagen angestoßen, glaube ich, vom IFO-Institut, eine Studie, die kritisiert, dass die Infrastrukturausgaben in diesem sogenannten Sondervermögen, in den Sonderschulden, gar nicht so richtig investiv eingesetzt werden in dieses Infrastrukturthema, sondern eher konsumtiv. So, daraus leitet sich ab, dass die Politik ihre Hausaufgaben da vielleicht nicht optimal macht. Der Druck aber eigentlich, das umzusetzen, was eure Geschäftsmodelle in dem Fonds umsetzen, noch stärker betont wird. Also, dass da vielleicht jetzt der öffentliche Druck entsteht, dass diese Unternehmen mehr Aufträge bekommen und dass tatsächlich die Hausaufgaben im Infrastrukturbereich gemacht werden. Also ist diese Entdeckung, die ja viele Politikanalysten eigentlich vorhergesagt haben, dass dieses Sonderpaket wahrscheinlich ohne öffentlichen Druck dann doch konsumtiver eingesetzt wird als versprochen. Ist das gut für dein Portfolio? Ist das gut für unsere Geschäftsmodelle, die wir da beleuchten?
Ich wundere mich so ein bisschen auch in der Diskussion jetzt die letzten Tage, dass das so eine Neuigkeit ist, die so viel Aufmerksamkeit generiert, weil ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat über die letzten Monate, der hat genau gesehen, in welche Richtung das eben läuft. Ich würde es aber trennen auf zwei Ebenen. Ich meine, das IFO-Institut hat ja mehr kritisiert, dass dieses Thema Zusätzlichkeit ein Punkt ist. Also sprich, dass Themen aus dem Kernhaushalt in dieses schuldenfinanzierte Paket laufen. Ich meine, beispielhaft war ja zum Beispiel Glasfaserausbau. Ja, das war so ein plakatives Beispiel. Ich glaube, das kann man natürlich diskutieren. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Frage von politischem Gespür, ob man das eben auch selber vertreten kann. Ja, das müssen dann die Personen wissen, die das irgendwie dann umgesetzt haben. Ja, was mich aber am meisten stört, und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir natürlich auch führen müssen, die Frage immer auch, was ist denn für uns überhaupt investierbar oder was wollen wir überhaupt mit diesem Infrastrukturpaket erreichen? Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich meine, diese Buchungsthematik hin oder her ist glaube ich, die eine. Aber für mich geht es wirklich eher um die Frage, das, was in dem Paket überhaupt drinne steht, ja, und ich war letztes Jahr auch schon auf einigen Podiumsdiskussionen mit Politikern, die natürlich dann gesagt haben, wie toll alles jetzt wird und wie modern überall die Infrastruktur wird. Und wenn man dann genau nachgefragt hat, was denn so genau die Projekte sind, die dann genau projektiert werden sollen in dem Paket, da wurde es dann sehr still, sage ich jetzt mal, ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir gar nicht genau wissen, wie wollen wir das überhaupt einsetzen. Ich meine, man muss dann auch schon, finde ich, auch trennen. Ich meine, ich finde zum Beispiel, man sollte auch dieses Paket, wenn man das so mal einordnet in das Thema volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ja, wo ja eine Investitionsdefinition ist, zu sagen, okay, das, was ich investiere, erhöht meinen gesamtgesellschaftlichen Kapitalstock. Also da mache ich jetzt, da entwickelt sich was Neues, da entwickle ich wirklich was für die Zukunft, ja. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, aufgrund dieser Logik, ja, um eben Neues zu schaffen, um eben mehr Wachstum auch zu schaffen in Zukunft, ist dann eben auch grundsätzlich das, was in dem Paket vereinbart ist, ja. Natürlich wollen wir alle, dass die Bahn funktioniert und dass die Schienen modernisiert werden. Wir wollen alle, dass die Fußballplätze, funktionieren, dass Frauenhäuser, das ist alles natürlich super wichtig. Die Frage aber natürlich ist immer nur, wenn ich ein Schuldenpaket aufnehme, was eben gesellschaftlich für die nächsten Jahrzehnte Zinslast mit sich trägt, ob ich dann in der Phase eben etwas in Sachen investieren will, schwerpunktmäßig, die in vielen volkswirtschaftlichen Definitionen eher konsumtiv sind, ja, also sprich, die eben den Kapitalstock nicht erhöhen, sondern die eben nur mal das Beispiel Bahn mitzunehmen, weil es auch der größte Posten ist, auch für diesem Jahr. Wenn ich jetzt 16 Milliarden Euro in die Bahn stecke und ich habe sehr viel Modernisierungsbedarf, das ist natürlich richtig und wichtig. Aber die Frage ist, was schaffe ich denn Neues mit diesen Geldern? Also schaffe ich es dann wirklich eben neue Infrastruktur aufzubauen, wenn ich Krankenhäuser dafür subventioniere, dass sie eben Umstrukturierungskosten haben? Ja. Warum mache ich das denn über ein schuldenfinanziertes Paket für eine Sache, die normalerweise eben diese Krankenhäuser aus dem laufenden Betrieb schaffen müssten? Das sind alles Fragestellungen, die für mich sehr wichtig, viel wichtiger sind, weil das sind eben dann am Ende des Tages auch die Fragen, wo es darum geht, ob wir eben auch die nächsten 10 bis 20 Jahre eben dann auch hier wachsen. ich sag mal, wenn wir halt 3 Milliarden irgendwie bereitstellen für die Stromnetzmodernisierung, ja, dann ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich überlege, dass wir eigentlich laut Studien ungefähr 34 Milliarden pro Jahr bräuchten in Deutschland, um die Netze zu modernisieren. Hm. Das für mich macht das Paket halt insofern wenig Impact auf auch auf unser Portfolio, weil wir eben den gesamtwirtschaftlichen Impact hier zumindest mal in Deutschland noch nicht so sehen können. Ja. Und deshalb haben wir, und da können wir auch nochmal drauf eingehen, auch nicht sehr viel mehr in Deutschland investiert aufgrund dieses Investitionspaketes, sondern wir haben da eben selektiv investiert, wo wir eben aus dem Unternehmen heraus glauben, dass dieses Wachstum selber generiert werden kann, ohne dass wir jetzt hoffen, dass dieses Paket gestaltet wird. Vor allen Dingen muss man ja sagen, auch wenn wir Staatspakete in generell sprechen, dann werden ja auch nie immer alle Gelder abgerufen, die da geplant sind. Ja, hat man auch letztes Jahr gesehen, ja, da wurden halt von diesen 36 Milliarden aus dem Paket, glaube ich, 24 ungefähr eingesetzt überhaupt. Also, ob überhaupt alle Gelder abgerufen werden und wie die abgerufen werden. Und am Ende des Tages die Frage natürlich auch, wer kontrolliert auch, wie die Gelder abgerufen werden im Zweifel? Und wer kontrolliert, wie diese Gelder auch eingesetzt werden? Ich glaube, da sind so viele Fragezeichen auch für uns als Investoren mit dabei, dass wir jetzt nicht aufgrund dieses Paketes investieren, sondern wir investieren da in diesen Bereichen, sei es jetzt zum Beispiel auch der Netzausbau in Deutschland, in Europa, wo wir eben schon heute sehen, dass Unternehmen investieren, dass wir heute schon sehen, dass eben Regulierung abgeschafft oder verbessert wird für diese Unternehmen und weniger, ob jetzt hier die Subventionen in den nächsten 5 Jahren kommen werden, weil das sind natürlich immer Bereiche, die kannst du auch als Unternehmen, als Investor gar nicht wirklich einplanen in deiner Cashflow-Betrachtung, weil das natürlich Sachen sind, die du heute gar nicht wissen kannst.
So setzen wir vornehmlich auf privatwirtschaftliche Dynamik und machen uns von politischen Entscheidungen und vielleicht auch von Verwässerungen bestimmter Kommunikationswege wie bei diesem Sondervermögenspaket unabhängig. Das ist schon mal ganz wichtig festzuhalten. Um nochmal auf den globalen Aspekt des Fonds zurückzukommen. Wir sind ja nicht nur in Europa investiert, sondern wir haben ja tatsächlich einen globalen Ansatz, der uns ja helfen soll, sozusagen die globale Dynamik der Weltwirtschaft, die sich sehr gut übersetzen lässt, in Infrastrukturausbau abzubilden. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen. In welchen Teilen der Welt sind wir wie investiert und welche Themen begegnen uns da? Das Thema Infrastrukturausbau in den USA verbinden wir jetzt vor allen Dingen mit dem Energiehunger der Datencenter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass Donald Trump nicht infrastrukturfeindlich ist und dass die One Big Beautiful Bill dem Ganzen auch einen relativ guten Boden bereitet. Aber wir sind ja auch in anderen Regionen unterwegs.
Ich glaube, Donald Trump ist eher feindlich gegenüber Windrädern, so wie ich das jetzt die letzten Monate mitbekommen habe. Ich glaube, das ist so sein einziger Kritikpunkt an Infrastrukturinvestitionen aktuell. Aber ansonsten ist natürlich auch, wenn man sich die Big Beautiful Bill mal anschaut, im Gänze sehr supportive, sowohl für Infrastrukturausbau selber als auch, und es geht auch so ein bisschen unter dann, wenn man sehr viel über die News-Headlines immer nur spricht, auch beim Thema erneuerbare Energien ist auch in dem neuen Paket genug mit dabei, dass eben auch hier weiter ausgebaut werden kann. Also das will ich da auch nochmal ganz, ganz klar sagen. Was glaube ich, und das ist wiederum das Thema, wie kommen wir rund ums Thema globale Strategie mit dabei, ist für uns ganz klar, dass wir dieses Infrastrukturthema immer global denken. Warum? Weil A hat man natürlich, ist Infrastruktur global gedacht, ja. Ich meine, wenn in den USA LNG-Terminals gebaut werden und Pipelines gebaut werden, führt das LNG-Gas, was von den USA nach Europa gebracht wird. Wenn wir darüber sprechen, dass es in Marokko Projekte gibt, wo unterirdische Hochvoltspanntrassen gebaut werden, um Solarstrom nach Europa zu bringen, da reden wir natürlich auch beim Thema Infrastruktur immer über eine globale Brille. Ja, unabhängig von den regionalen Feinheiten. Ja, ich sag mal, Feinheit wäre für mich, in Europa sind wir doch eher mal im Bereich Erneuerbare etwas stärker als jetzt vielleicht in anderen Regionen, gerade in den USA. Wir sind aber auch, und jetzt auch wieder da die globale Brille oder die europäische Brille. Außerhalb von Deutschland sind wir sehr stark auch im Thema Atomkraft investiert, ja, sei es jetzt in Frankreich, sei es jetzt in Großbritannien, wo aktuell ein Großatom oder das zweite große Atomkraftwerk gebaut wird. Wir sind in China unheimlich unheimlich brutal im Thema erneuerbare Energien, ja, was dort an Energie produziert wird, allein schon für diese ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen dort. Wir sind in Asien generell sehr stark involviert in den Bereich Datencenter zum Teil, aber vor allen Dingen 5G-Netzbetreiber, Towerbetreiber, weil gerade natürlich in Asien das Thema mobile Vernetzung, Internet, mobiles Internet unheimlich großes Thema ist. Das heißt, in so einem globalen Portfolio schafft man es natürlich auch verschiedene weltweite Strömungen, verschiedene Vor- und Nachteile von bestimmten Sektoren eben dann auch auszubauen. Und dann muss man auch sagen, sind natürlich auch diese großen Infrastrukturunternehmen auch natürlich sehr global aufgestellt. Also wenn ich eine Voici nehme als Beispiel, dann sind die natürlich in anderen Regionen auch unterwegs, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern gerade auch diese großen Themen sind natürlich im Portfolio. Und am Ende des Tages haben natürlich auch unterschiedliche Regionen unterschiedliche Trends. Ja, in den USA ist es vor allen Dingen die Gaspipelines, die Gasentwicklung, die dort eine große Rolle spielt. In Europa habe ich schon gesagt, Erneuerbare. In China geht es auch da Richtung Gasausbau etc. In anderen Ländern ist Atomkraft eine Rolle. Also man sieht auch, dieser Infrastrukturbereich ist sehr divers. Und das schafft man aus unserer Sicht eben dann auch nur abzudecken, wenn man das Thema eben global denkt und eben nicht sagt, ich möchte jetzt nur europäische Versorger mit dabei haben, ja, weil viele europäische Versorger grundsätzlich ja eine ähnliche Struktur aufweisen. Und genau diesen Mix aus verschiedenen Energieformen, aus verschiedenen Unternehmensstrukturen, verschiedenen regulatorischen Segmenten, die wir da haben, führt natürlich auch am Ende dazu, dass wir ein sehr diversifiziertes Portfolio haben, auf Unternehmensebene dann auch, auf Umsatzebene und auf der anderen Seite auch ein diversifiziertes Portfolio haben, was dann eben dann auch eine geringere Volatilität mitbringt als sowohl der Index als auch am Ende des Tages auch der breite Gesamtmarkt.
Absolut, also auf diese beeindruckenden Zahlen kommen wir noch und das fand ich auch überraschend. Wir haben also sozusagen ein in sich diversifiziertes Portfolio, das aber eine Geschichte schreibt oder eine Geschichte erzählt über das Weltwirtschaftswachstum. Und wenn wir hier in Europa sitzen und uns Sorgen machen, ob wir die 1% in diesem Jahr schaffen, gerade wegen auch der drohenden höheren Inflation durch die höheren Energiepreise, dann partizipieren wir an dem 3%igen Wachstum des Globus über so ein Portfolio weiter. Und über die Wachstumsraten der Unternehmen sprechen wir auch noch. Ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen abgreifen, wo denn beim vermeintlich langweiligen Thema und auch datenmäßig langweiligen Thema Infrastruktur eigentlich so die Zukunftstrends liegen, die wir noch nicht tangiert haben. Denn letztlich sprechen wir erstmal so über die Grundlage dafür, dass Zukunft überhaupt entstehen kann, dass Zukunft wirtschaften kann. Aber wir haben ja eigentlich, du hast es so angesprochen, bei der Energieversorgung auch wahrscheinlich vor uns liegend mehrere Transformationen oder mehrere Brüche. Wir überlegen in Europa gerade, zumindest hat das die Frau von der Leyen mal so formuliert, ob das nicht ein Fehler war, in Deutschland aus der Atomkraft auszusteigen. Da werden sich vielleicht andere Länder auch mit beschäftigen. Man muss sich sicherlich fragen, ob viele Elemente der Wasserkraft gut funktionieren im Sommer. Auch die Kühlung der Atomkraftwerke natürlich, wenn dann mal der Sommer vergleichsweise trocken ausfällt. Dann bleiben quasi Wind und dann bleiben andere Energiequellen und dann wird sicherlich noch stark am Thema Fusion Energie geforscht. Vielleicht noch kein Thema, das in eurem Fonds eine große Rolle spielt, aber letzten Endes von vielen als die große Antwort auf ganz viele Fragen gesehen wird. Und auf dem Weg dahin sprechen wir eben über kleine Kernspaltungsreaktoren. Und du hast beschrieben, die finden Eingang. Vielleicht kannst du noch mal kurz mitnehmen auf die Reise, wo sozusagen bei dieser Energietransformation die einzelnen Wegpunkte eures Fonds liegen und was da besonders interessant und hervorzuheben ist.
Ich glaube, wenn wir über das Thema sprechen, macht es Sinn, auch einen Schritt zurückzugehen und zwei Punkte vielleicht nochmal zwei Punkte zu unterscheiden. Auf der einen Seite waren wir, auch gerade wenn man Europa sich anschaut, die letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre sehr stark darin, erneuerbare Energien auszubauen. Ja, das hat man in Spanien gesehen, das sieht man in anderen Ländern, ja, dass wir sehr stark eben waren, diese Energie auszubauen, aber natürlich immer mit dem Hintergrund, wir haben russisches, günstiges, immer verfügbares Erdgas, ja, was nicht viel kostet, was immer verfügbar ist, was im Sinne einer CO2-Reduzierung gegenüber Öl natürlich auch etwas nachhaltiger ist vielleicht als andere Energieformen, haben dann gesagt, okay, Atomkraft, zumindest mal in Deutschland, brauchen wir dann in dem Fall nicht mehr. Wir haben ja super viel Erneuerbare und sind natürlich auf dem Stand, wo wir eigentlich, wenn man sich rein die Möglichkeiten der Energieproduktion ansieht, auf einem Level sind, wo wir eigentlich sagen, wir produzieren selber eigentlich genug Energie, um unabhängig zu bleiben, führt dazu, dass wir natürlich auch in manchen Marktphasen 10 bis 15% des erstellten Stroms auch einfach gar nicht verbrauchen und der einfach verpufft sozusagen und gar nicht verwendet wird. Also wir sind sozusagen in Spitzenzeiten auch in der Lage, aktuell schon mehr Strom zu produzieren, als wir überhaupt aktuell ins Netz einspeisen können. Ich glaube, da kommt der zweite Punkt dazu, wo waren wir eben nicht gut die letzten 20 bis 30 Jahre. Das war vor allen Dingen die Konsequenz daraus, ja, wenn ich natürlich sehr viel Energie produziere, muss ich die Energie natürlich irgendwie auch weiterleiten, muss ich die Energie auch verwenden können, ja, muss ich in der Lage sein, auch die ganzen Energiemengen aufzunehmen, ja. Ich meine, es ist ja wie so, wenn ich hier so eine Standardtürbreite habe und da geht eine Person durch, ist natürlich die Tür breit genug, ja. Will ich jetzt aber, dass da 30 Leute gleichzeitig durchlaufen, dann komme ich natürlich in die Situation, dass ich irgendwann auch eine zweite Tür brauche. Ja, das heißt, wo wir nicht gut waren, war eben zu überlegen, was hat das für Konsequenzen, dass wir auf der einen Seite aus dieser sehr zentralen Energieproduktion eben durch Kernkraftwerke, durch eben Gaskraftwerke etc. oder durch Gaspipelines eben dann auch eine zentrale Energieproduktion hatten in vielen Bereichen. Was führt dazu, dass wir heute, wenn wir über erneuerbare Energien sprechen, dezentrale Energieproduktion haben. Ja, das heißt, du hast die Windkraft im Norden von Europa, du hast die Solarkraft in Spanien, ja, du hast sehr viele verschiedene Energieformen, die produziert werden. Du hast die Atomkraftwerke in Frankreich. Und was ist jetzt die große Herausforderung? Die große Herausforderung per se ist zu überlegen, wie schaffe ich es dann eben, diese Energieformen so zu steuern und so zusammenzusetzen, dass sie eben dazu führen, dass wir günstige Energiepreise haben, dass die Energie weiterhin immer verfügbar ist und dass wir auch diese Energiemengen, die wir auch brauchen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ja, wir reden teilweise eben, wenn man Studien sich durchliest, von einer Verdopplung, teilweise Verdreifachung von von Strommengen, die wir brauchen in Zukunft dann auch. Ja. Wie schaffen wir es dann eben auch, ein System aufzubauen, wo wir eben heute schon sehen können, das schafft eben auch eine größere Lastenverteilung dort in dem Fall. Und da muss man sagen, der Schlüssel dazu ist einfach der Netzausbau, der Stromnetzausbau ist einfach hier das Nadelöhr, was wir heute in der Entwicklung haben. Ja, die Frage zu stellen, okay, wie kommt denn eigentlich der Solarstrom aus Südspanien nach Deutschland, nach Nordspanien, ja? Wie schaffe ich es dann eben auch, Gaskraftwerke, Atomkraftwerke so einzubinden, dass diese Kraftwerke eben genau dann Energie liefern, wenn Erneuerbare eben nicht verfügbar sind? Und am Ende die große Frage, wie schaffe ich es dann eben auch, diese erneuerbare Energie, die produziert wird in Phasen, wo vielleicht gesamttechnisch nicht so viel verbraucht wird, wie schaffe ich es dann eben auch, diese Energie so zu speichern, dass sie eben dann auch weiterverwendet werden kann in Zukunft? Also das, und da komme ich wieder zu deiner Frage zurück, was sind die großen Wachstumstreiber auch im Thema Infrastruktur, was sehen wir da, ist vor allen Dingen das Thema Stromübertragung, Stromnetze, Energieübertragung, auch im Energiebereich, da sind wir eher im Pipeline-Geschäft unterwegs und weniger in der Produktion der Energie, ja, weil wir eben sehen, dass genau diese Themen oder diese Punkte die großen Engpässe sind, die wir eigentlich sehen und haben in Zukunft, weil Energie und ich mal plakativ gesehen, war ja der Stromausfall in Spanien so letztes Jahr ein Riesenthema. Der ist ja nicht zustande gekommen, weil zu wenig Energie produziert worden ist, ja. Der ist zustande gekommen, weil zu viel Energie ins Netz eingespeist werden sollte. Das Netz eben schon 40 Jahre alt ist, ja. Kaum Investitionen getätigt worden sind in diesem Bereich und dann eben das Netz überlastet ist. Das sehen wir auch in Deutschland sehr oft, ja. In Deutschland hast du auch, wenn du mal in die regionalen Zeitungen teilweise gehst, Trafostationen, die durchbrennen, Kabel, die durchbrennen, ja. Aus dem Grund, weil eben die Infrastruktur, die wir heute haben, nicht ausgelegt ist, auf die Last heute schon. Also das Netz ist heute schon eigentlich am Limit, ja. Das führt dazu, dass du natürlich auch teilweise Unternehmen oder Regionen hast, wo du deinen Solardachstrom gar nicht mehr einspeisen darfst, weil sonst die Stadtwerke das Problem haben, dass eben nicht genug das Netz überlastet ist. Und auf der anderen Seite müssen wir überlegen, wie schaffen wir es, ein resilientes Netz auszubauen, was eben dann auch die herausfordernde Zukunft eben abgreift, heute schon, wo wir sagen, okay, wir werden Datencenter haben. Wir werden eben dann auch Chipfabriken haben müssen in Zukunft dann auch in Europa, in den USA. Wir wollen aber auch auf der anderen Seite weiterhin nachhaltig nachhaltig sein und nachhaltige Energie produzieren. Und das sind die großen Themen, die wir heute sprechen. Und da habe ich noch nicht darüber gesprochen, dass natürlich auch Industrieprozesse, du hast Kühlung vorhin angesprochen, ja, dass diese ganzen Themen ja noch on top dazukommen und eigentlich, wenn man so will, dieses Thema Datencenter nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Rechnung ist. Denn am Ende des Tages, so wie die Zukunft dann aussehen wird, werden wir weiter Elektroautos bekommen. Wir werden weiter auch Elektrifizierung von Wohnen durch Wärmepumpen etc. haben. Also das sind ja alles, da sind wir in vielen Bereichen ja noch am Anfang. Und um das überhaupt umsetzen zu können, brauche ich eben ein resilientes Netz, was dann eben auch diese ganzen Energiemengen in Europa und auch dann weltweit auch verteilen kann.
Das Thema Kühlung wird, glaube ich, durch den Klimawandel sowieso in Regionen getragen, wo wir es momentan noch nicht sehen und auch in der Intensität gespielt werden müssen, um Produktivität aufrechtzuerhalten. Wenn ich an Südeuropa denke, allein schon, da wird das, glaube ich, eine große Herausforderung. Da sind wir auch noch bei einem Megatrend mit investiert und beteiligt. Ein anderes Feld, das jetzt in den letzten Wochen oft diskutiert worden ist, ist die Frage, inwieweit lässt sich denn das Thema Infrastruktur durch AI disruptieren? Was für ein Risiko oder was für eine Chance steht denn hinter künstlicher Intelligenz? Dass die künstliche Intelligenz der Kunde deiner Unternehmen ist, hast du beschrieben, aber gibt es denn die Chance, das Risiko, dass künstliche Intelligenz dann nochmal beim Angebot unserer Portfoliounternehmen positiv oder negativ wirkt?
Da sprichst du einen guten Punkt an. Da sieht man auch mal, wie sich die Märkte auch weiterentwickeln. Ja, ich glaube, wenn man sich mal so die Zeit jetzt nach Corona auch im Jahr so 22 ansieht, wo ja das Thema ChatGPT, KI so einen unheimlich großen Hype auch erfahren hat, das war ja immer die Phase, wo jeder gesagt hat, ja, ich sag mal die FOMO-Phase, ja, die Phase Fear of Missing Out, ja, ich muss dabei sein, ich muss Tech im Portfolio haben, alles, was Tech ist, wird steigen, weil KI wird jetzt alles verändern und die Tech-Unternehmen werden unheimlich viel verdienen daran, werden unheimlich große Margen damit haben, etc. Ich glaube, das war jetzt so die Phase, wo wir auch am Markt gesehen haben, so zwischen Anfang 2023, nach eben der wirklichen breiten Veröffentlichung von ChatGPT, die Weiterentwicklung dann von anderen Modellen dann in dem Fall auch bis, ich würde sagen, bis Ende September letzten Jahres, wo diese Entwicklung sehr stark weitergelaufen ist im Bereich Software und Services, im Bereich IT oder Infrastruktur oder Tech generell. Was Sie aber seitdem gesehen haben, ist, dass der Markt dann eben aus meiner Sicht auch in eine zweite Phase der KI-Diskussion eingestiegen ist, nämlich nicht die Phase KI-Adaption und wie kann ich damit Geld verdienen oder die Frage auch, wie viel CapEx, welchen maximalen CapEx kann ich ausgeben für Tech oder für Investitionen in KI, sondern die zweite Phase ist jetzt eben die Frage, welche Geschäftsmodelle heute, morgen, in 5, in 10 Jahren eben noch so bestehen können, wie sie bestehen werden oder wie sie die letzten Jahre bestanden haben. Und bei welchen Unternehmen führt es eben dazu, dass zum Beispiel auch Margen eben nicht mehr so sind, wie sie heute sind, weil eben KI sehr viel davon ersetzen kann. Umsätze, wie werden die sich entwickeln? Da sind wir natürlich auch bei uns im Haus im fliegenden Prozess. Ja, das ist jetzt kein Prozess, wo wir sagen, das sind die Gewinner, das sind die Verlierer. Auch im Kapitalmarkt sieht man das. Da sind mal die Softwareunternehmen kommen unter die Räder, dann werden auf einmal die Asset Manager oder die Advisor-Unternehmen unter die Räder. Ja, und so wird sich das auch sicherlich auch, wenn die geopolitischen Themen wieder etwas in den Hintergrund rücken, sicherlich auch von Branche zu Branche weiterentwickeln. Immer zu hinterfragen, welche Branche, welches Unternehmen ist von KI eben so betroffen, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen in 5, in 10 Jahren die gleichen Margen, die gleichen Umsätze generiert, wie es vielleicht die letzten Jahre der Fall war. Und da kommt dann wieder deine Frage ins Spiel. Warum sind denn gerade dieser Phase ab eben September letzten Jahres oder Oktober letzten Jahres genau diese Unternehmen besser gelaufen, ja, Utilities, Versorger, Energiewerte? Warum sind denn genau diese Unternehmen auf einmal so angesehen am Kapitalmarkt? Genau deshalb, weil sich diese Unternehmen davon auszeichnen, eben Real Assets zu haben. Also Assets, die eben nicht so leicht disruptierbar sind durch eben eine KI, sondern die eben auch vor allen Dingen notwendig sind, um diese KI auch zu betreiben am Ende des Tages oder um diese Modelle zu betreiben. Und auf der anderen Seite sind das Unternehmen, die unheimlich profitieren werden von künstlicher Intelligenz. Warum? Weil du eben gerade das, was ich vorhin erklärt habe, die verschiedenen Energiemixe, ja, Solarstrom, Windstrom, Nuclear Energy, Gas etc., dass diese alle, diese Energieformen natürlich unterschiedliche Produktionszeiträume haben, ja. Solarstrom wird nur produziert, wenn die Sonne scheint. Windstrom wird nur produziert, wenn der Wind geht im Zweifel, ja. Also und da ist KI natürlich sinnvoll, weil KI schafft es dann eben dann, diese ganzen verschiedenen Lasten besser managen zu können, ja. Die KI weiß dann schon, okay, an dem Tag ist wahrscheinlich mehr Sonnenenergie verfügbar, an dem Tag ist wahrscheinlich mehr Windenergie verfügbar, an dem Tag sind wahrscheinlich die Pegelstände in den Atomkraftwerken in Frankreich zum Beispiel etwas niedriger, das heißt, die werden auch nicht mit Volllast laufen, da brauche ich vielleicht mehr Gas im Strommix, da kann ich mehr Solarstrom in den Strommix mit einbinden, und genau diese komplizierten Prozesse, ja, diese auch europäisch, jetzt mal als Beispiel in Europa zum Beispiel aufgebaut, genau diese europäischen Prozesse zu harmonisieren und zu schauen, dass eben der Strom A immer verfügbar ist, auch stetig produziert wird, ohne am Ende des Tages, und da ist das ist ein ganz großer Punkt des Themas, auch am Ende des Tages eben dann auch günstig ist oder günstiger ist als heute, ja, das ist ein Fokus von KI, und da sehen wir eben auch die Entwicklung, auch wenn wir mit den Unternehmen sprechen, dass genau hier KI ein unheimlicher Katalysator sein kann für Effizienzgewinne in diesen Unternehmen, und gerade auch, ich habe es erwähnt gehabt, gerade auch durch diese regulierte Assetbasis, durch diese Regulierung in diesen Unternehmen, ist jeder Effizienzgewinn eben auch gleichzeitig ein Gewinn eben im Umsatz, in der Marge und dann eben am Ende des Tages auch in Ausschüttung und in Free Cashflow. Also von dem her sehen wir hier der Trend Richtung Real Assets. Wird dieser Trend immer so sein, dass Utilities jetzt besser laufen? Weiß jetzt nicht, glaube ich jetzt auch nicht. Es wird immer Phasen geben, wo Tech läuft. Ich meine, auch da Technologie, Infrastruktur ist auch dieses Jahr gut gelaufen, ja. Das ist, heißt, auch da, auch im Technologiesektor wird man nicht mehr so einfach nur ein Tech vorkaufen können und sagen können, das wird schon alles laufen, sondern gerade diese Divergenz zwischen verschiedenen Unternehmensmodellen auch, zwischen verschiedenen Umsatzarten innerhalb der Technologie, des Technologiesektors wird eben auch eine große Rolle spielen. Eben auch genau deshalb, weil diese Sektoren auch sehr gut gelaufen sind, ist natürlich dann auf der anderen Seite auch das Risiko für große Rückschläge. Man sieht es ja auch immer wieder, die Tech-Unternehmen, dann haben sie mal bisschen schlechtere Zahlen, dann fallen sie gleich mal um 6, 7, 8%. Also auch gerade wird natürlich auch die Luft dünner, je besser eine Aktie gelaufen ist in den letzten Jahren. Und da sehen wir natürlich auch gerade jetzt heute auch mit der Entwicklung dann zum Jahresanfang. Ich glaube, der MSCI Software and Services hat zum Jahres oder zum Ende Februar, glaube ich, knapp 23% verloren zum Jahresstart. Genau. Also ja. Man sieht halt unglaublich, wie da die wir, und Utilities hat, glaube ich, 12% plus gemacht, ja. Mhm. Also man sieht einfach auch, wie diese Divergenz zwischen den verschiedenen Sektoren unheimlich groß wird. Und das natürlich wiederum einen großen Vorteil wiederum ist für aktives Management. Ja, weil aktives Management hier dann wirklich am Ende des Tages einen großen Unterschied machen kann zwischen eben genau den Gewinnern und den Verlierern zu unterscheiden, die natürlich, was natürlich die letzten, ich würde mal sagen, spätestens nach Corona unheimlich schwierig war, weil sehr viel eben sich in dieser Tech-Entwicklung dann niedergelegt hat, gerade was die großen Mix Seven dann noch.
Absolut. Und diese Robustheit, die können wir jetzt mal anfangen zu beleuchten, denn du hast so ein paar Aspekte angesprochen, die wir mal quantifizieren können. Und dann sieht eigentlich schon jeder, der in seinem Portfolio verschiedene Bausteine mischt, dass dieser Baustein, der in sich ja wieder aktiv gemanagt wird, auch eine gute aktive Entscheidung eines Investoren sein kann. Ich will mal bei der Korrelation beim Beta anfangen. Wenn ich mit meinen Mitteln den Fonds gegen den MSCI rechne, MSCI World, dann komme ich auf eine Korrelation in den letzten 12 Monaten von 0,42. Wir sprechen fast von einer anderen Asset-Klasse. Allerdings, dann sagst du, man müsste da vielleicht mal so ein bisschen den längeren Zeitraum betrachten. Das ist jetzt vielleicht in den letzten 12 Monaten etwas, sieht etwas zu schön aus. Nimm uns mal mit in die Historie. Also wir haben schon eine gehörige Diversifikation vom MSCI World. Und das ist ja wirklich eine Riesenaufgabe für ganz viele große und kleine Portfolios. Aber dauerhaft liegen wir nicht bei 0,42.
Also schön wäre es, ja, wenn ich dir das versprechen könnte, dass wir immer so in dieser Region sind. Grundsätzlich haben wir jetzt auch, fairerweise muss man sagen, wir haben jetzt auch kein Beta-Ziel, wo wir sagen, wir wollen jetzt vom Beta irgendwie immer in dieser Range bleiben. Ich glaube, was man aber schon sagen kann, ist seit Auflage der Strategie, da reden wir eben seit dem Jahr 2013 und da sind ja wirklich auch, also ich selber bin jetzt in der Finanzbranche auch seit 2009, glaube ich, ja, gefühlt schon 40 Jahre, wenn ich mir überlege, was jetzt alles am Kapitalmarkt passiert ist, allein letzten 5 Jahre, ja. Also wir haben natürlich sehr viele verschiedene Zyklen schon durchgemacht über die letzten, in einer sehr kurzen Zeit. Das heißt, man hat, glaube ich, schon ein sehr gutes Bild, gerade über das langfristige Beta zu sprechen, was wir seit Auflage des Portfolios haben. Und da liegen wir ungefähr zwischen 0,6 und 0,7. Das heißt, das ist so die Range, in der wir uns wohlfühlen. Ja, es kann aber auch mal sein, wir hatten auch mal eine Marktphase oder eine Phase, da waren wir bei 0,9. Jetzt war es im letzten Jahr 0,4. Also es ist natürlich immer auch, gerade wenn man die kurzfristige Sicht nimmt, kann es natürlich immer mal höher und mal niedriger sein. Aber im Schnitt muss man sagen, sind wir so zwischen 0,6 und 0,7. Das heißt, nicht unkorreliert zu Aktienmärkten. Ja, das ist vielleicht auch dann ein großer Unterschied zu dem Thema Private Infrastruktur. Aber gerade in so einem liquiden Portfolio-Baustein sind wir wirklich ein Diversifikator. Vor allen Dingen, wenn man dann sich dann mal dann auch die Performance anschaut, wo man sagt, okay, du bekommst eben dann dieses defensive Risikoprofil, dieses defensive Marktbeta gegenüber dem breiten Aktienmarkt am Ende des Tages dann eben auch für eine sehr gute Performance, für eine vernünftige Performance, für Infrastrukturinvestitionen, ja, und das ist, glaube ich, dann ein sehr guter Kompromiss zwischen eben auf der einen Seite Stabilität, aber auf der anderen Seite eben dann auch Wachstumsmöglichkeiten und Wachstumschancen auch für eine globale Portfolioallokation, wo natürlich, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch in den letzten Wochen mal so die Peer Groups zu vergleichen in globalen Aktienstrategien, wo meistens natürlich gerade die Sektoren Utilities, die Sektoren Energie meistens eben ja in der Tabelle meistens ganz unten standen, weil das eben im Normalfall auch die untergewichtetsten Sektoren sind bei vielen globalen Strategien, als gute Ergänzung dann eben auch gegenüber einer heute schon bestehenden globalen Aktienstrategie.
Also ich glaube, das muss man mal nochmal klar sagen. Das, was wir hier in dem Fonds haben, das ist nicht overowned, das ist eher underowned. Und schauen Sie mal in Ihr eigenes strukturiertes Vermögen rein, inwieweit diese Themen, die hier gespielt werden, in Ihrem Portfolio eigentlich wirklich platziert sind und aktiv eingesetzt sind. Das korrespondiert auch mit dem Value at Risk des Portfolios. Das habe ich auch mal durch meine Maschine gejagt. Wir reden hier über Aktien und wir haben Value at Risk von 20,5, ja, auf ein Jahr, 95%. Das heißt, theoretisch wird der Jahresverlust dieses Portfolios bei 20,5% einmal alle 20 Jahre unterschritten. Und wenn man das vergleicht mit dem MSCI World, dann haben wir da ein Value at Risk von 25,5 in Euro. Das heißt, wir sparen schon mal ein Fünftel gegenüber dem Weltportfolio an Risiko, an Knautschzone ein. Das ist wirklich signifikant. Und wenn wir das vergleichen mit dem Markt, von dem wir uns alle emanzipieren müssen, der Nasdaq, dann haben wir da ein Value at Risk von 31,6. Also da sind wir ein Drittel niedriger. Und das ist schon eine Robustheit. Und jetzt müssen wir dem mal gegenüberstellen, was das Portfolio an Performance hatte. Und da gucken wir uns auch mal so die Wachstumsperspektiven der Unternehmen an. Wir hatten letztes Jahr und seit Jahresanfang etwa welche Performances?
Also wir hatten im letzten Jahr, hatten wir in Dollar gerechnet. Ja, das Portfolio ist in der Basiswährung in Dollar, hatten wir knapp 24,5 nach Kosten in der Retail-Anteilsscheinklasse. Wir hatten in diesem Jahr bis Ende Februar, hatten wir eine Performance von plus 13-14%, je nach Asset, je nach Share-Klasse in Dollar. Dieses Jahr natürlich die Euro-Performance relativ ähnlich zum Dollar, ja, weil natürlich auch die Währungsthematiken dieses Jahr geringere waren. Das heißt, und auch im Jahr 2024 hatten wir auch 14%. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt auch gerade schon in der Phase, wo wir anfangen, über das Thema Wachstum denken, sehr, sehr gute Performance-Zahlen. Aber, und da kommen wir wieder zum Thema Erwartungshaltung, auch für Kunden, die heute sich vielleicht auch für so ein Thema entscheiden wollen, auch bewertungstechnisch sind wir immer noch auf einem Level, wo wir sagen, von den Bewertungen her sind wir trotz, dass das Thema schon gut gelaufen ist gegenüber dem breiten Gesamtmarkt die letzten 2,5 Jahre, immer noch auf Bewertungslevel, wo wir sagen, wir sind eigentlich historisch gesehen, immer noch sehr günstig, sowohl in den USA als auch in Europa, was eben das Thema Versorger etc. angeht und gerade auch in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, ja, also auch gerade in diesen eher regulierten Versorgern, die natürlich auch in den letzten Jahren weniger Schlagzeilen gemacht haben, ja, sondern die eben dann sehr stabil und sehr auch effektiv in ihr eigenes Geschäftsmodell unter, ich sag mal so ein bisschen unterm Radar auch investiert haben und das natürlich jetzt heute den Unternehmen unheimlich hilft, ja, weil du hast von angesprochen gehabt, ich glaube, es gibt neben dem Tech-Sektor, gerade wenn ich mir so die Umsatzzahlen im letzten Jahr angeschaut habe in den verschiedenen Sektoren, wenig Sektoren, wo sowohl Umsatzwachstum als auch Gewinnwachstum, wie gesagt, exklusive von Maltech, weil diese natürlich über allem stehend, dann eben auch gerade auch in Verbindung mit einem sehr defensiven Risikoprofil, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kompromiss ist, eben dann auch dort weiter zu investieren.
Lass uns das mit Zahlen mal kurz belegen. Bei der Bewertung liegen wir grob wo im Portfolio, im KGV?
Ändert sich natürlich immer. Im Moment sind wir so zwischen 13 und 14, was die PE-Ratio angeht im Portfolio-Kontext.
Und das ist vor dem Hintergrund dessen, dass im letzten Jahr, so würde ich das mal interpretieren, auch in Europa die Aktien ziemlich teuer geworden sind und dass die Gewinnwachstumsraten jetzt alle Lichter ausgeschossen haben, ein extrem günstiges Portfolio. Gleichzeitig, und das korrespondiert jetzt mit der niedrigen Bewertung, haben wir eine Dividendenrendite, wenn ich es richtig gesehen habe, von etwa 3,6-3,7%. Das ist sehr auskömmlich und das ist auch für viele, die sich überlegen, aha, wir haben hier eine Dividendenrendite, die mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen korrespondiert. Das ist für vermeintlich langweilige, vielleicht auch für Stiftungsportfolios, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Und was ich jetzt noch interessanter finde, ist, wenn man das Gewinnwachstum eurer Unternehmen daneben legt, denn eigentlich müsste man da viel niedrige Zahlen erwarten. Aber hast du die Zahlen? Soll ich sie nennen? Ich hab es auch mal durchgemessen, oder hast du?
Ja, gerne.
Also wenn ich es in meine Maschine schmeiße, dann kommen da Gewinnwachstumsraten durchschnittlich in den nächsten 5 Jahren von mehr als 10% raus, zweistellig. Und in diesem Jahr sind wir bei plus 12%. Und das ist etwas, das ist ein Wachstum, das sie in dieser Bewertungskonstellation, in dieser Dividendenhöhe und in dieser Risikosituation mit dem Value at Risk eigentlich überhaupt gar nicht erwarten. Aber da sehen Sie mal, dass das eben doch ein langweiliges, reales, Real-Asset-Thema ist, Hard-Asset-Thema ist, das dann durchaus wächst und dass diese globale Diversifikation uns wirklich aus dieser europäischen Stagnation rausführen kann. Ich finde das enorm wichtig. Ich habe noch ein paar andere schlimme Sachen gerechnet, nämlich Stresstest-Szenarien. Und ich dachte, so wie das Portfolio funktioniert, muss das wahnsinnig ölsensitiv sein. Das ist es aber nicht. Ich habe mal gerechnet, was passiert, wenn der Ölpreis um 30% sinkt. Dann sinkt das Portfolio um 0,22%. Also es ist nicht ölpreissensitiv. Und das ist natürlich auch genau das, was wir gelernt haben heute, dass diese Energieinfrastruktur mit all den Energiequellen, die jetzt hier diskutiert worden sind, nicht ölpreissensitiv sind. Und das Einzige, wo man sagen könnte, es ist vielleicht, es gibt so eine signifikante Risikoverbindung, ist das Thema Inflation. Und das haben wir in der Inflationswelle 2022 gesehen. Dass mal angenommen wird, dass in der Inflation die Dividenden sinken, erstens im Realwert, aber auch, dass die Unternehmen vielleicht die Dividendenhöhe kappen müssen. Das war schon 2022 ein großer Irrtum. Wir haben das übrigens auch beim Ausbruch des Iran-Kriegs gesehen, dass die Dividenden-Futures darunter gekommen sind, wird hier auch nicht zutreffen. Also entscheidend ist, dass wir Unternehmen haben, die grundsätzlich solide wachsen und die ihre Dividendenhöhe beibehalten können. Und darüber haben wir heute viel gelernt. Und das größte Risiko, Sascha, ist ja vielleicht, dass dann mal aus irgendeiner Situation raus Investitionsentscheidungen, die, wir haben das heute sehr ausführlich beleuchtet, notwendig sind, die Zukunftsfähigkeit der verschiedenen Regionen, in die ihr investiert, sicherzustellen, dass solche Investitionsentscheidungen mal auf die etwas längere Bank geschoben werden. Das gilt vielleicht für Staaten, es gilt vielleicht aber auch für Unternehmen. Das könnte man vielleicht sehen, dass es irgendeine Situation gibt, vielleicht wie Corona, vielleicht aber auch eine Situation, die aus einem geopolitischen Konflikt entsteht, bei der man sagt, vielleicht gehen wir die nächsten infrastrukturellen Entwicklungsschritte nicht im nächsten Jahr, sondern im übernächsten Jahr. Kann man das so grob sagen?
Ja, ich sag mal, grundsätzlich muss man natürlich immer sagen, Infrastruktur ist natürlich inzwischen ein sehr groß politisch aufgehängtes Thema. Das heißt, dass natürlich Investitionen, ich meine, wie wir es am Anfang angesprochen hatten, ja, wo wir wirklich auch sagen, okay, vielleicht kommt einmal eine Subvention später, als jetzt vielleicht, als es vielleicht notwendig gewesen wäre, ja. Aber deshalb sagen wir auch ganz klar, wir fokussieren uns eben nicht auf die kurzfristigen politischen Gelder, die zur Verfügung stehen, sondern eben auf langfristige Trends. Von dem her sehen wir das schon. Ich glaube, was man vielleicht auch zum Thema Performance auch in schwierigen Marktphasen dazu sagen muss, die Frage natürlich immer auch in einem Rezessionsszenario zum Beispiel, ist ja immer auch die Frage, nicht nur, wie laufen die Aktienkurse dann am Ende, weil am Ende des Tages fallen natürlich sehr viele Bereiche dann auch in einer klassischen Rezession dann eben dann auch. Und die Höhe ist natürlich auch eine Frage dann auch, ja. Aber was wir vor allen Dingen festgestellt haben, ist, wenn man sich jetzt wirklich mal historisch mal auch anschaut aus den letzten großen Krisen, ja, sei es jetzt die Dotcom-Bubble, sei es jetzt die Great Financial Crisis, sei es jetzt aber auch Corona, dass vor allen Dingen im Infrastrukturbereich, in den Utilities-Bereichen, die Margen, ja, die natürlich dann aufgrund von externen Faktoren in vielen anderen Bereichen eben sinken, ja, wenn die Leute auf einmal kein Geld mehr ausgeben für Handtaschen oder für andere Bereiche, dann werden eben bei Konsumunternehmen die Margen auch sehr stark zusammenfallen, ja, dass wir in der Vergangenheit immer gesehen haben, dass gerade auch in diesen Krisenzeiten die Margen auch für die Infrastrukturunternehmen gerade auch im Netzbetreiberbereich, im Bereich Utility-Versorger sehr stabil geblieben sind im Vergleich zum breiten Gesamtmarkt. Und ich glaube, das ist eben die Kombination dann eben aus einem Baustein, der eben weniger Drawdowns bietet, die dann aber auch weniger Volatilität bieten, mit eben dem Fokus auch in Krisenzeiten relativ stabile Margen auch halten zu können in bestimmten Krisenzeiten, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination ist, auch für den Fall, dass zum Beispiel auch jetzt aufgrund dieser Ölpreis-Energiethematik die Rezession auch kommt, ja, ist jetzt auch nicht unser Base-Szenario, ja, aber natürlich sollte man alles im Blick halten. Und ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, dieses Thema Ölpreissensitivität, warum sehen wir das nicht, ist für uns ganz klar, weil wir, und ich habe es am Anfang angesprochen gehabt, eben versuchen, dieses Portfolio Konjunktur- und Rohstoffunabhängig zu halten. Das heißt, für uns sind zum Beispiel solche Ölunternehmen, Ölproduzenten eben kein lohnendes Investment in unserer Strategie hier jetzt, ja, sondern wir fokussieren uns eben vor allen Dingen auf Pipeline-Betreiber, eben die von einer steigenden Energiemenge eben profitieren und weniger eben am Preis selber dann eben auch hängen.
Prima. Wir haben jetzt datenmäßig das Wichtigste abgeschritten und das für mich waren da sehr viele Überraschungen drin. Gerade wenn man sich überlegt, wie von außen dieses Infrastrukturthema gedacht wird. Und wir kommen ganz ursprünglich aus der Frage, was antizipieren wir eigentlich mit dem Sondervermögenspaket der Bundesregierung? Und wir haben in diesem Gespräch gelernt, wie falsch man da liegen kann und wie zukunftsweisend eigentlich das ist, was in diesem Portfolio zu sehen ist. Was können wir den Investoren noch mit auf den Weg geben, die überlegen, jetzt haben wir hier ein Thema, naja, das ist jetzt vielleicht schon gut gelaufen und eigentlich weiß ich ja, dass ich mich diversifizieren muss. Eigentlich weiß ich, dass ich globale Bausteine brauche. Eigentlich weiß ich, wovon ich mich unabhängiger machen muss mit meiner ganzen Vermögensallokation. Eigentlich bräuchte ich auch ein paar etwas höhere Dividendenausschüttungen. Aber vielleicht habe ich das falsche Timing jetzt aktuell. Wir haben gerade diesen Iran-Krieg, wir haben all diese Themen, die wir am Anfang besprochen haben. Macht es Sinn, in irgendeiner Form zu timen? Gibt es darüber Erkenntnisse aus eurem Haus? Oder ist es eigentlich ein strategischer Baustein, den wir unabhängig von solchen, Kapitalmarkt-Lärm-Szenarien haben sollten und dann auch strategisch halten sollten?
Ich habe ja mal gelernt, dass Timing am Ende des Tages, wenn du eine langfristige Asset Allocation hast, das Timing der geringste Performance-Treiber ist. Ja, also dass wenn man Timing so als den Punkt nimmt, wo man sagt, okay, da mache ich jetzt wirklich die meiste Performance, ist natürlich nicht wirklich so signifikant, wie man es vielleicht im Zweifel annimmt. Was aber, glaube ich, unser Punkt ist, und ich glaube, das ist das auch, was wir mit vielen Kunden aktuell sehr, sehr intensiv besprechen, ist, dass dieses Thema Infrastruktur mehr einen langfristigen Basisbaustein inzwischen bildet bei vielen Kunden, zumindest mal mit denen wir sprechen. Warum? Weil wir eben von diesen großen übergeordneten Trends profitieren, aber dafür aber auch, wie wir es schon jetzt mehrfach angesprochen haben, einen sehr gutes Rendite-Risikoprofil aufweisen und eben die Frage stellen, kann ich überhaupt Infrastruktur timen? Ja, weil ich sag mal, wenn du heute Infrastruktur investierst, dann ist ja der Anlagehorizont meistens eben 3, 4, 5, 6 Jahre, bis wirklich sich auch mal eine Investition rechnet. Deshalb ist zum Beispiel bei uns im Portfolio der Turnover auch 20-30% pro Jahr. Das heißt, wir halten Aktien eben schon 4, 5 Jahre mindestens mal im Portfolio, weil wir eben dann auch sowohl in der Phase sein wollen, wo der CapEx sozusagen ausgegeben wird auf der einen Seite, aber wir wollen eben dann auch dabei sein, wo das Unternehmen dann eben auch die Renditen dann eben schaffen kann aus dem neuen Geschäftsmodell. Das heißt, diese Frage, ich glaube, die sich viele Anleger erstmal stellen wollen, ist Infrastruktur für mich per se ein interessanter Bereich? Und dann die Frage zu stellen, wie viel Gewichtung möchte ich dem Thema dann auch geben? Ja, möchte ich 5, 10, 15% meines Portfolios in diesen Baustein reingeben? Wir haben es angesprochen gehabt, interessante Dividendenrendite, stabile Performance seit Auflage der Strategie, ein sehr fokussierter Prozess in dem Fall dann auch, ein sehr diversifizierter Prozess auch zu vielen anderen Strategien am Kapitalmarkt oder am Aktienmarkt und am Ende dann die Frage, möchte ich das Thema eben dann auch auf der privaten Seite machen, also auf der öffentlichen Seite machen mit Aktien, ja, mit börsennotierter Infrastruktur oder gehe ich in den Privates-Bereich? Und da sagen wir ganz klar, wir sehen im Moment eben sehr viele Mitbewerber, die eben im Privates-Bereich unterwegs sind. Wir sind der Meinung und glauben auch nachweisen zu können mit den Performance-Zahlen über die letzten 10, 15 Jahre, dass man eben bei uns im Portfolio auf nichts verzichten muss. Ja, man bekommt jetzt nicht im Privates-Bereich mehr Rendite als jetzt bei uns im Portfolio, sondern man bekommt eben eine gute Rendite bei eben am Ende des Tages auch täglicher Liquidität. Und das ist natürlich gerade im heutigen Umfeld, wo wir natürlich jeden Tag das Handy aufmachen und irgendeine News über einen hereinbricht, auch über uns, die am Kapitalmarkt unterwegs sind. Natürlich dann die Frage, dass der Kunde die Frage stellen muss, möchte ich dann eben auch liquide bleiben, flexibel bleiben im Zweifel und trotzdem eben von diesen übergeordneten Infrastrukturtrends weiter profitieren. Ich glaube, das sind so die Themen, die Kunden beschäftigen. Wie gesagt, wir sehen sehr viele Kunden, die das im Moment sich anschauen, die das auch schon investiert haben und die dann uns immer auch zurückspiegeln, hey, ihr habt ja eben ein Produkt, was eine Lücke schließt, die ich bisher eben in meiner Asset Allocation in meiner Portfoliokonstruktion bisher vielleicht noch gar nicht bedacht hatte, bevor sie mit uns gesprochen haben und dann eben auch total sinnvoll ist in meiner Gesamtallokation, die ich da im Moment dann habe.
Sehr gut. Wo können potenzielle Investoren mehr über den Enduring Infrastructure Assets lernen? Wo können sie mehr von dir lesen? Wo kann man sich informieren?
Also wir haben natürlich unsere Homepage, ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man da sehr viel nachlesen kann. Ich selber bin natürlich auf LinkedIn sehr aktiv und versuche da auch immer aktuelle Themen mit einzuarbeiten. Ich halte auch sehr viele Vorträge, mache sehr viele Veranstaltungen mit Kunden, gerade auch erstmal um da diesen edukativen Teil des Infrastrukturthemas zu machen. Ja, was ist Infrastruktur? Was bedeutet das überhaupt? Was hat das für positive Eigenschaften in einer Portfoliokonstruktion? Ich habe aktuell auch eine kleine Kolumne bei Das Investment auf der Seite, ja, wo ich einfach auch regelmäßig mich zu bestimmten Marktthemen auch auslasse. Ja, also wir haben da sehr viel Content auch, den wir auf der einen Seite dann auch publizieren aktuell und auf der anderen Seite natürlich auch hier direkt über unser Office-Team hier in Frankfurt mit den Kollegen im Vertrieb dann eben auch oder natürlich dann auch gerne direkt bei mir, wenn es wirklich eine sehr spezielle auch Frage vielleicht dann auch nochmal zum Themenkomplex Infrastruktur generell sein sollte. Also an Informationen, glaube ich, mangelt es da in dem Fall dann auch hoffentlich von unserer Seite aus nicht.
Das glaube ich auch nicht. Sie googeln einfach nach Sascha Hasterock und nach dem Enduring Infrastructure Assets von Wellington. Und wir haben heute sehr viel gelernt. Der edukative Teil dieses Gesprächs war sehr, sehr überragend und ich finde die Idee wahnsinnig spannend. So langweilig das von außen aussieht, wir haben die Fondsidee aufgeklappt, wir haben uns Zahlen angeschaut und wir sehen, da ist jede Menge Dynamik am Werk und das kann uns allen sehr, sehr gut tun. Lieber Sascha, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Impulse, für die vielen Einblicke Und ich glaube, das werden wir weiter beleuchten, müssen dann bald auch nochmal sprechen, wenn wir uns in Europa und in Deutschland darüber unterhalten, wie wir denn erstens mit der Atomenergie umgehen, zweitens, wie wir unsere nächsten Sonderpakete, Sondervermögenspakete allokieren und wie sich Europa im globalen Wettbewerb infrastrukturell besser aufstellt. Aber das allein ist ja gar nicht unsere Fragestellung, denn mit diesem globalen Portfolio können wir genauso gut auch in die USA und vor allen Dingen nach Asien schauen. Und das bleibt wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für heute, für die vielen Einblicke und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, lieber Christian, auch für die Einladung. Vielen Dank.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.